Das ist ein sehr umfassendes Thema, sehr grundlegend in der säkularen, in der weltlichen wie in der christlichen Welt. Es ist anstrengend und faszinierend zugleich, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass ihr euch auf diese Reise mit mir einlasst. Das dazugehörende Studienfach ist die Soziologie. Dort kann man sich 3 bis 12 Semester lang allein mit den Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens beschäftigen. So umfangreich ist das. Also 6 Jahre lang kann man allein dieses Fach studieren. Worum soll es heute Morgen gehen? Ich möchte euch einen kurzen Überblick über diese 4 Punkte geben. Gemeinschaft heute, da möchte ich beginnen. Dann Gemeinschaft damals. Wie war das damals? Ein kurzer Überblick. Wonach sehnen wir uns? Und wonach sehnen, da habe ich ein N vergessen. Aber man sieht es schlecht. Wonach sehnen wir uns und was ist möglich? Zunächst beginne ich mit Gemeinschaft heute, unsere Prägung. Jeder von uns wurde ja mit gewissen Erbanlagen geboren. Der eine ist etwas ruhiger, der andere etwas aufbrausender. Der eine sehr wechselhaft im Wesen, der andere sehr stetig, gewissenhaft und klar strukturiert. Das ist schön, manchmal auch herausfordernd, wenn man in einer Beziehung eine gewisse Nähe lebt. Dazu prägt uns unser Umfeld natürlich das Elternhaus, die Schulzeit, bei den Älteren vielleicht noch die Kriegszeit, mein erlernter Beruf, meine Hobbys, die kulturelle Umgebung, in der ich lebe, auch das christliche Umfeld, in dem die meisten von uns aufgewachsen sind. Auch die technische Entwicklung der letzten 50 Jahre bleibt da nicht spurlos. All das zusammen macht unsere Persönlichkeit, unseren Charakter aus. Das beeinflusst auch die Nähe und die Distanz, mit der wir unsere Beziehungen pflegen, auch im gemeindlichen Kontext. Dem einen von uns genügt zur Begrüßung aus 3 Metern ein Hallo. Die andere mag es, sich zur Begrüßung zu drücken. Da bekommen manche die Krise, wenn man nur so anfängt und man ist ja respektvoll, macht das auch nicht. So unterschiedlich sind wir nun einmal. Es gibt da nicht richtig oder falsch. Ihr wisst das natürlich. War auch nur so ein bisschen Vorgeplänkel. Gemeinschaft im Allgemeinen. Was bedeutet das? Soziologisch gesehen besteht eine Gemeinschaft aus einer Gruppe von Menschen, die etwas miteinander teilen. Geistig, körperlich, seelisch oder geistlich. Je nach Vereinbarung, je nachdem, wie sich das entwickelt. Der amerikanische Völkerkundler Robert Redfield hat 4 Merkmale für Gemeinschaften definiert. Er sagt erstens, Unterschiedlichkeit, Unterscheidbarkeit, also eine gewisse Abgrenzung von anderen. Kleinheit, eine überschaubare Mitgliederzahl. Wenn du auf einem Konzert bist mit 1000 Leuten, kannst du Gemeinschaft erleben, aber diese Art von Gemeinschaft gilt nur in einer kleinen Gruppe. Homogenität, eins in den Anschauungen. Auch das ist immer wieder spannend bei uns Christen. Wie viel Toleranz ist möglich? Wo habe ich meine Schmerzgrenze? Selbstversorgung ist das 4., was er nennt, ökonomisch und sozial autark. Dafür haben sich Baptisten immer sehr eingesetzt, dass sie selbstständige Gemeinden sind vor Ort, wenn auch zusammengeschlossen, zu einem großen Bund. Aber unabhängig von zum Beispiel der finanziellen Versorgung durch den Staat. Wir brauchen Gemeinschaft. Das haben wir vorhin schon in den Eingangsworten von der Annette gehört. Es gibt freiwillige und unfreiwillige Gemeinschaften. Ich habe überlegt, was ist denn die Schule? Für die Kinder wahrscheinlich eher unfreiwillig. Für dich vielleicht auch am Mittwoch, ich weiß es nicht. Ja, für alle Lehrer unter uns, wir haben ja manche. Aber man hat sich dafür entschlossen, deshalb ist es eine freiwillige Entscheidung für euch gewesen. Und hoffentlich noch weiterhin. Sportverein, eher freiwillig, wenn die Eltern nicht so sehr am Nacken sitzen und aus ihren kleinen Kindern Fußballer machen wollen. Auch da kommt manchmal viel Druck auf Kinder. Familie, in der Regel freiwillig für die Eltern. Ja, manchmal nicht freiwillig, wenn dein Kind unterwegs ist, ungeplant. Aber normalerweise geht man freiwillig in eine Beziehung hinein. Die Kinder, unfreiwillig. Ich kann nichts dafür, dass ich gerade in diese mittlerweile 7-köpfige Familie in Süddeutschland hineingeboren wurde. So geht es dir auch, unfreiwillig. Dann ist die Frage, was macht man draus? Und Gemeinde, ähnlich wie Familie, zumindest bis zu einem bestimmten Alter, also freiwillig für die einen, unfreiwillig für die anderen, für die Kinder, die halt mitgenommen werden, manchmal auch mitgeschleppt werden. Und wir erleben das ja alle durchweg, dass es in der spannenden Teenie-Zeit ab 11, 12 dann wirklich zu einer spannenden Entwicklung kommt und manche sich eben auch anders entscheiden. Was uns ja dann weh und leid tut, aber ich verstehe es. Man hat 11, 12, 13 Jahre immer den gleichen Weg mit den Eltern zurückgelegt und man möchte neue Wege gehen, sich anders weiterentwickeln. Ich freue mich dann immer, wenn die Kinder zumindest auch beim Glauben bleiben. Trendforscher sehen, dass sich die Art, wie Gemeinschaft gepflegt wird, heute zunehmend verändert. Es geht jungen Menschen verstärkt um die eigene Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. So wichtig die Familie für viele ist, so sieht Trendforscher Peter Wippermann eine Tendenz. Die Familie liegt im Index inzwischen hinter der Gemeinschaft. Die gefühlte Familie steht im Mittelpunkt und nicht die natürliche, so erklärt er. Demnach verwandelt sich die Gesellschaft eher hin zu gleichgesinnten Gemeinschaften, die sich oft auch über das Internet finden. Die Welt am Sonntag schreibt in einem Artikel, Gemeinsamkeiten waren vor nicht allzu langer Zeit nahezu unzerstörbar. Gestört werden die Gelübde durch ein zeitgeistiges Phänomen. Die Gier nach Selbstverwirklichung läuft dem Prinzip dauerhafte Gemeinsamkeit zuwider, lässt den sozialen Kitt brüchig werden. Organisationen verlieren ihre Mitglieder, in Familien schwindet der Zusammenhalt. Stattdessen suchen die Menschen Begegnungen auf Zeit und lassen sich einfangen vom eventorientierten Beisammensein. Ich weiß, dass es oft noch anders ist, auch gerade bei uns, aber das ist einfach so eine Tendenz, ein Trend, den er bemerkt bei seinen Forschungen. Vielleicht klingt uns dieser Schlusssatz von dem Text vorhin noch im Ohr. Es stellt sich mir die Frage, ob Deutschland ein Land, wo Gemeinsinn immer einen hohen Stellenwert hatte, über die Jahre tatsächlich ein Land von allein vor sich hin arbeitenden Einzelkämpfern geworden ist. Es geht also sehr stark heute um die Frage, was bringt es mir? Die Auswahl an Angeboten ist ja riesig. Das hat Auswirkungen auch auf das Ehrenamt. Es gibt immer weniger, die ehrenamtlich tätig sind, so habe ich gelesen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde. Denn für viele ist nicht die Mitgliedschaft in erster Linie bindend, sondern ob ich mich dort, wohin ich gehe, wohlfühle, angenommen und verstanden weiß. Ansonsten ist eine schnelle Wechselbereitschaft, wo man früher eher noch gesagt hat, es kommen wieder andere Zeiten, wie auch in der Ehe, es kommen wieder andere Zeiten, nachdem wir durchs Tal gegangen sind, da steigt man heute schneller aus. Haben wir die Balance verloren zwischen was bringt es mir, was bringt es dir? Ich möchte das nicht bewerten heute Morgen, es ist einfach ein Trend, den wir feststellen. Weil viele Menschen es so für sich entschieden haben, ist es eine Frage, die wir auch als Gemeinde bewegen. Wie reagieren wir auf derlei Veränderungen? Ist das Festhalten an alten Strukturen die einzige Antwort, die wir anzubieten haben? Ich glaube nicht. Vielleicht braucht es neue Räume der Gemeinschaft. Falls du noch nicht dort warst, in den Nebenräumen, schau dir bitte nachher mal die neu gestalteten Räume für die jungen Familien an, unser Café Königskind. Ich glaube, das ist so eine Antwort, wenn man heute einfach mehr Wert auf Äußeres legt, auf Ästhetisches. Wenn wir darauf reagieren, und das merken wir, dieses Bedürfnis haben junge Menschen stärker als wir, die wir über 50 sind. Wenn wir darauf reagieren, dann kann vielleicht etwas ganz Neues, etwas anderes passieren. Neue Gemeinschaftsräume. Gemeinschaft im christlichen Kontext. Gott hat dich geschaffen, um mit dir gemeinsame Sache zu machen, dass du mit ihm Gemeinschaft erlebst. Das wollte Gott auch mit seinem Volk Israel. Das sehen wir durch den Verlauf der Jahrtausende der Geschichte Israels. Die Gemeinde ist die Ekklesia, die Herausgerufene. So bedeutet das im Griechischen. Und wenn sich die Leiter des Volkes trafen, ganz allgemein, hat man von der Ekklesia gesprochen. Wir würden heute sagen, von der Gemeindeversammlung. Aus dem Weltstrom des Egoismus hat Gott uns durch seine Gnade, durch die Vergebung von Jesus herausgerufen, um fortan an so manchen Stellen gegen den Strom zu schwimmen. Das ist nicht immer so leicht, das wissen wir. Wir sind herausgerufen zu einer neuen Gemeinschaft. mit Jesus miteinander, mitten in dieser Welt und doch neu. Und das ist das nächste, Koinonia, Gemeinschaft, zur Gemeinschaft berufen. Es gibt ja keine intensivere Gemeinschaft als diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Das ist gleichzeitig das perfekte Bild, mit dem die Bibel Gottes Liebe zu seiner Gemeinde beschreibt. In 1. Korinther 12,12 heißt es, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Demnach ist die christliche Gemeinde ein Zusammenschluss von Persönlichkeiten, die das Ziel haben, mit Jesus und untereinander Gemeinschaft zu haben. Die Folge: Im Leib Christi haben trennende Unterschiede keinen Platz. Das Verbindende durch Jesus steht im Mittelpunkt. Trotz aller Unterschiedlichkeit, und wir wissen es, ihr alle, die ihr viele Jahre in der Gemeinde unterwegs seid, das ist manchmal so spannend, wo nicht nur Musikstile, sondern auch geistliche Erkenntnisse, biblische Erkenntnisse aufeinanderprallen, beziehungsweise nebeneinander vielleicht sogar stehen bleiben. Und um der Liebe Jesu willen schaffen wir es doch irgendwo, den Weg weiterhin gemeinsam zu gehen. Es ist nicht immer möglich, aber wir versuchen es. Gemeinschaft damals, die erste Christengemeinschaft. Dazu lese ich den Text noch einmal, den wir schon gehört haben, und noch ein paar Verse weiter. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wo lebten sie? Zunächst ausnahmslos in Jerusalem. Die kulturelle und geistliche Prägung war anfangs sehr einheitlich, Konflikte tauchten erst später auf. Sie lebten in einem Volk unter einem Volk, in dem Gemeinschaft, das Zusammenleben, sehr hoch geschrieben stand, sehr viel galt. Ich erlebe das, wenn wir nach Äthiopien kommen. Diese Art von Gemeinschaft, die man dort pflegt, das kann man nicht vergleichen. Es ist einfach eine völlig andere Welt, ein völlig anderes Leben. Was war davor passiert? Sie kamen direkt aus der Krisenzeit ihres Lebens. Das Leiden und der Tod von Jesus, dieser Schock und dann diese wundersame Auferstehung waren noch nicht lange her, erst ein paar Wochen. Diese Freude, dann lebt er also doch, hat sie verbunden. Jugendliche würde sagen, sie feierten total ab, täglich, super fröhlich, fromm und mit einer guten Einstellung. Party ohne Ende. Freude, überschwängliche Freude heißt es im Text. Und wir lernen, wir sehen in diesem Text auch 9 Kennzeichen, die ich euch nur ganz kurz noch einmal vor Augen führen möchte. Wir kennen sie. Es war eine lernende Gemeinschaft. In Vers 42 steht das: Die Gemeinde ist immer ein Ort gewesen, wo man Menschen nicht in Unwissenheit gelassen hat, sondern sie unterrichtet hat. Lehrt sie, halten, sagt Jesus. Timotheus bekommt einen Brief von Paulus, in dem Paulus schreibt, und was dir anvertraut ist, das lehre auch andere. Multiplikation. Gemeinde hat sich immer für Bildung eingesetzt, für Schulen, für Krankenhäuser und so weiter. Und vor allem sollten die Werte Gottes natürlich mitgeteilt werden. Ich möchte mir das selbst immer wieder sagen, dass ich diese Werte nicht missachte. Ich weiß, sonst schade ich kurz über lang nicht nur mir selbst, sondern auch dem Ansehen der Gemeinde. Und ob ich Jesus von Herzen lieb habe und ihm diese Liebe zeige, kann ich daran sehen, ob ich mir Zeit für ihn nehme, für sein Wort für die Bibel und für das Gebet. Liebe, so hat jemand gesagt, auch im Hinblick auf die Gemeinde, beziehungsweise auf die Familie, auf die Kinder. Liebe hat immer mit Zeit zu tun, mit dem Investieren von Zeit. Und wer liebt, der empfindet Zeit nicht als ein Opfer, das er bringt, sondern als etwas Besonderes, als ein Vorrecht, mit dem geliebten Menschen Zeit zu verbringen. Lernende Gemeinschaft, eine geschwisterliche Gemeinschaft. Sie wussten sich miteinander verbunden, so heißt es hier. Zunächst ist natürlich die Verbundenheit mit Jesus. In 1. Korinther 1,9 heißt es, er selbst hat euch ja dazu berufen, untrennbar mit seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, verbunden zu sein. Und daraus folgt die Verbindung untereinander. In Römer 12, Vers 10 heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow, Paulus, was für ein Standard. Sie lebten damals diese Verbundenheit so intensiv, dass sie sich täglich trafen. Die meisten von uns würden das gar nicht schaffen, schon gar nicht wegen der beruflichen und familiären Belastung. Und manchen wäre es auch zu viel. Ich sage das einfach mal so offen. Zu viel Nähe. Aber ein Kennzeichen der ersten Gemeinde war diese Gemeinschaft. Es war auch eine betende Gemeinschaft. Gott legt ja dieses besondere Versprechen auf das gemeinsame Gebet, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, wo zwei beten wollen. Da soll etwas passieren, sagt er. Ich glaube, jeder Christ sollte einen oder zwei Leute haben, Christen, mit denen er beten kann, in regelmäßigen Abständen, sei es in der Familie oder darüber hinaus. Wenn wir das Gebet nicht hätten, in unserer Gemeinde wird auch gebetet an vielen Stellen, wir wissen das gar nicht im Überblick. Wenn wir das Gebet nicht hätten, würde uns ein wesentlicher Teil des Christseins fehlen. Beten ist nicht schwieriger, als miteinander zu reden. Und ich wünsche dir, dass du die Hemmungen besiegst, ganz gleich, auch wenn du schon über 60 bist. Der Satz, den wir als Kinder gelernt haben, gilt immer noch, beten lernt man nur durch Beten. Triff dich mit jemandem und du kannst beten. Du musst nicht denken, du kannst nicht beten, du kannst beten. Auch wenn das manchen schwerfällt in der großen Runde der Gemeinde, das verstehe ich auch. Aber du darfst beten, so wie dir der Schnabel gewachsen ist, sagt man schon mal. Wie du sprichst. Auch Slang versteht Gott. Respektvolle Gemeinschaft. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Als wir dieses Lied gesungen haben, wurde mir das neu bewusst. Jesus, unser Freund, ja, aber wir haben auch diesen heiligen Gott. Holy, holy, holy. Diesen dreimal heiligen Gott, mit dem wir es zu tun haben. Das möchte ich auch nicht vergessen. Bei aller Nähe, die ich pflege zu ihm, dass da immer noch ein gewisser Abstand auch ist. Er ist nicht mein Kumpel. Er ist nicht mein Kumpel. Er ist mein Erlöser, mein Herr, mein Ratgeber, mein Tröster. Ich darf Nähe praktizieren, aber ähnlich wie bei unseren Eltern, eine gewisse Achtung sollten wir immer haben. Auch ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Es war eine spirituelle Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft. Eine Gemeinde, in der etwas passierte, Zeichen und Wunder. Sie trauten Gott etwas zu, sie waren begeistert und wussten, ohne Gottes Geist passiert hier überhaupt nichts, aber mit ihm ist alles möglich. Glaubst du das auch noch? Wir sind oft so gebeutelt von dem Mainstream, von dem, was wir hören, was wir lesen, was wir wahrnehmen, von unserem gebeutelten Leben. Und manchmal vergessen wir diese Glaubensperspektive, dass Gottes Geist bei uns ist und uns Wege eröffnen kann, wo wir keine mehr sehen. Dazu möchte uns dieser Text auch ermutigen. Sie haben damit gerechnet, dass Gott etwas tut. Das führt uns zum nächsten, eine teilende Gemeinschaft. Sie haben natürlich von dem erzählt, was sie erlebt haben, von dem ihr Herz voll war. Nicht nur von den Ersatzteilen, die sie irgendwo zusammengebastelt haben und was sie sich alles Schönes besorgt und gemacht haben, sondern auch von diesen elementar wichtigen Dingen über den Glauben. Und dann natürlich stand bei ihnen auch im Vordergrund nicht nur das Haben vor allem, sondern das Geben. Das Haben stand gar nicht im Vordergrund, sondern das Geben. Es war eine teilende Gemeinschaft. Die erste Gemeinde war eine Gemeinde, die teilte. Nicht nur die Tischgemeinschaft, Essen und Trinken, Abendmahl. Sie hatten ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl füreinander. Das steht sehr steil, mehrfach in der Apostelgeschichte 2. Ich lese euch nochmal 44 und 45. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Weil sie so konkret darauf warteten, dass Jesus wiederkommen würde, verkauften sie Hab und Gut, wir würden sagen leichtsinnig in Klammer, nach dem Motto, wir brauchen es ja dann nicht mehr, denn dann lasst uns lieber heute mit warmen Händen geben. Heute wird viel Hilfe durch den Staat geregelt, das war damals anders. Sie haben füreinander gesorgt, für den Leib Jesu. Ich weiß nicht, wie sie sich verhalten hätten, hätte man ihnen damals gesagt, dass die Gemeinde noch über 2000 Jahre besteht, mindestens. Aber Gott wollte es ihnen offensichtlich auch nicht mitteilen, sonst hätte er einen Propheten geschickt. Sie sollten in dieser Naherwartung bleiben und sollten so handeln, wie sie es für richtig empfanden. Darüber hinaus können wir jetzt ins Denken kommen und überlegen, wie kann das bei uns aussehen? Das heißt doch nicht, dass wir alle unsere Äcker und Häuser und Autos verkaufen müssen. Aber wie können das aussehen für uns? Wie können wir das ins praktische Leben umsetzen? Und ich nehme hier und da wahr, dass das auch passiert bei uns, bei Christen. Es war auch eine anbetende Gemeinschaft, eine Gemeinde, die Gott ehrte. Das ist bei uns ja auch ganz wichtig im Gottesdienst. Darüber hinaus immer wieder Gott zu ehren, anzubeten. Sie haben sich täglich im Tempel getroffen und zu Hause. Keiner trieb sie dorthin, es zog sie dorthin. Und so ist die Gemeinde auch ein Ort, wo die Grundbedürfnisse nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit und Anbetung gestillt werden. Der Geist Gottes ist dort zu Hause, wo Christen gemeinsam anbeten und Gott ehren. Die erste Gemeinde war eine glückliche Gemeinschaft. Die Freude an Jesus und aneinander war spürbar, wenn sie sich getroffen haben. Christsein und Freude, das passt zusammen, das erleben wir ja auch immer wieder. Auch mitten in Leid und Herausforderungen passt das, denn die Freude am Herrn ist die Grundlage für unsere Stärke. So steht es in Nehemia 8, Vers 10. Diese Freude ist eben kein vorübergehendes Gefühl, sondern etwas, was durch Gottes Geist im Herzen entsteht. Und das Letzte, es war eine liebenswerte Gemeinschaft. Die erste Gemeinde war eine bekannte, beliebte und wachsende Gemeinde. Es passierte einfach, weil sie so eng mit Gott lebten. Diese Anziehungskraft war echt, nicht aufgesetzt. Sie hatten eine Ausstrahlung, die einladend war. Verfolgung kam später auch, ja. Aber diese Ausstrahlung, das war ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Und wir wissen, dass Christen selbst unter Verfolgung auch noch strahlen können. Das Ergebnis verblüfft. Jeden Tag kamen weitere Menschen dazu, die gerettet wurden. Was ist unsere Sehnsucht? So ein paar Gedanken dazu. Wonach sehnen wir uns? Sollten wir das Thema unseres Gottesdienstes vielleicht verändern? Nicht Gemeinschaft wie damals, ist das heute noch möglich, sondern wollen wir überhaupt diese Gemeinschaft? Oder denke ich vielleicht eher, ein wenig Gemeinschaft ist schön, aber bloß nicht zu viel. Das strengt ja auch mächtig an. Das merkt man, wenn man sich im Gottesdienst zieht, so 1-2 Stunden. Das ist eine andere Ebene, als wenn man plötzlich zusammen arbeitet, ein Bauprojekt durchführt, wie ihr das ja auch erlebt habt. Da gibt es schon mal Missverständnisse, da gibt es schon mal Klärungsbedarf. Im Gottesdienst auch, aber das ist nicht so, wie wenn man zusammen lebt, zusammen arbeitet. Gemeinschaft strengt auch an. Ich sehe die Herausforderung, dass wir oft mehr wollen, als heute möglich ist. Durch die Arbeit, durch die Familie, durch das Staatssystem, in dem wir leben. Dass heute Mann und Frau oft arbeiten müssen, um das zu haben, was in den 70er Jahren noch ein Mann alleine nach Hause brachte, wie man damals über die Runden kam. Wir können es bedauern, aber wirklich ändern? Wir können aber trotzdem weiter darüber nachdenken, auch solche Fragen zulassen, wonach sehne ich mich wirklich? Und entspricht das dem Sehnen von Jesus? Bremse oder fördere ich Veränderungsprozesse, die notwendig sind? Wie soll eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, ein Gottesdienst heute aussehen, der auch meinen Kindern und Enkeln entspricht, der sie anspricht? Wo bin ich bereit, Wo kann ich mich einsetzen? Und ich bin dankbar für so viele, die in unserem Team, in unserer Gemeinde mit auf dem Weg sind. Und ich denke oft, es sind überdurchschnittlich viele. Auch wenn wir manchmal beklagen und sagen, wir haben noch zu wenig Mitarbeiter. Aber ich denke, wir haben sehr, sehr viele, die auf dem Weg sind, oft auch unsichtbar für andere. Und ich freue mich über all das, was wir bereits umsetzen. Diese Frage, wonach sehnen wir uns, ist mir eine Frage für dich zum Weiter darüber nachdenken. Der letzte Punkt, unsere Möglichkeiten. Die inhaltliche Grundlage wird das bleiben, was ich heute Morgen aus Apostelgeschichte 2 vorgestellt habe. Diese Sätze waren grundlegend bei der Gründung und Fortsetzung der Willow Creek Gemeinde. Wir waren ja um die 20 Leute im Frühjahr, die dort zu dem Seminar gefahren sind, zu dem Kongress. Und für den Gründer Bill Heibels war 1972 die Frage, die ihn bewegte: Ist es denn heute noch möglich, eine Gemeinde nach diesen Prinzipien aufzubauen? Wer die Geschichte von Willow verfolgt, der entdeckt, dass es möglich ist. Obwohl sich dort heute um die 25.000 Menschen treffen, betont Bill Heibels immer wieder, dass die Prinzipien sich auch mit kleinen Gemeinden, mit kleinsten Gemeinden umsetzen lassen. Wenn man versteht, sie ins Leben zu transportieren. Und ich bitte euch am Rande gesagt, betet für Bill Heibels und für die ganze Gemeinschaft dort, für die Leitung, denn sie gehen ja gerade durch eine ziemliche Krise. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, aber betet für sie. Auch für Bill Heibels und dass bei all dem, was da gerade so passiert, seelsorgerlich auf eine gute, seriöse Weise mit umgegangen wird. Gerade mit so einem Leiter. Weil er als 20-jähriger Mann die Prinzipien ernst genommen hat und versucht hat, sie umzusetzen, hat Gott gesegnet. Und das möchte ich allen jungen Menschen sagen, dass sich keiner ins Ohr flüstern lässt, er wäre dafür zu jung. Es kommt auf jeden an, mitzugestalten, voranzugehen, so wie Gott eben führt. Im Lauf der letzten Jahre gab es in unserer Gemeinde immer wieder Umfragen, auch zum Thema Gemeinschaft. Konkret wurde das ja 2013 und 2014 zusammengefasst. In der Gemeindevision Gott begegnen, verändert Leben, gemeinsam auf dem Weg sein. Und dann gab es 5 Hauptthemen in diesem Reset-Heft. Erstens Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Als Gemeindeleitung sind wir damit beauftragt, Stück für Stück die Umsetzung von dem Besprochenen anzuregen. Und dazu dient auch die Gottesdienstwerkstatt. Wir haben 3 Treffen, bei denen wir über den Gottesdienst vor allem sprechen. Und ich möchte dich heute Morgen konkret einladen, wenn du es schaffst, wenn du dazu kannst und wenn du spürst, dass das vielleicht auch etwas für dich ist, dass du genau heute in einem Monat, am 26. September um 20 Uhr mit dabei bist. Was ist dabei möglich? Ich möchte mit einer Bibelstelle antworten. Ein Mann war ja mit einem großen Problem zu Jesus gekommen und in Markus 9, Vers 23 heißt es, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und ich träume davon, dass Gott es uns auch gibt, dass wir es schaffen, vielleicht gemeinsam mit anderen Gemeinden, ich habe keine Idee, wie das gehen kann, aber dass wir es schaffen, auch die jüngere Generation mehr anzusprechen. Dass wir an die Gemeinde denken, wie sie in 10, 15 Jahren aussieht und dass wir dafür beten. Ich wünsche uns allen diesen Glauben, der in Bezug auf Gemeinschaft Bewährtes festhält und gleichzeitig im Vertrauen auf Gott neue notwendige Wege geht. Ich wünsche uns das Miteinander, das zwischen Nähe und Distanz immer wieder fein, seriös, liebevoll unterscheidet und dem anderen die Freiheit gibt, die er oder sie braucht, auf der anderen Seite auch die Nähe, die nötig ist. Beim Nordic Walking mit meinem Kumpel treffen wir vergangene Woche im Seichendorfer Hauberg auf 4 Männer und sie arbeiten Hand in Hand. Der erste holt die 1-Meter-Stücke vom Stapel, reicht sie dem zweiten, der reicht sie weiter zum dritten, einem älteren Mann, also war auch generationenübergreifend. Und der vierte Mann hat sie dann in die Säge geschoben, so eine Kippsäge, erkennt die. Und die Stücke, die flogen nicht auf die Erde, sondern auf ein Förderband, ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal gearbeitet habt, ob ihr sowas auch kennt, direkt auf den Wagen transportiert. Und so haben die 4 Hand in Hand mit einem gemeinsamen Ziel gearbeitet. Das war für mich diese Woche das Bild für Gemeinde. Es war eine Haubergsdienst Gemeinschaft. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, wir spüren an diesem Morgen, wie dir Gemeinschaft wichtig ist. Deshalb hast du uns überhaupt geschaffen. Deshalb hast du Adam und Eva geschaffen. Deshalb ist die Menschheit entstanden. Wir wissen um alles, was Gemeinschaft herausfordernd macht. In unserem Leben, in dieser Welt, in dieser Geschichte. Danke, dass du durch Jesus einen Weg geschaffen hast, wie Gemeinschaft wieder möglich wird. Echte, ehrliche und liebevolle Gemeinschaft durch dich, durch das Blut von Jesus und durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind mit vielen, vielen anderen, die sich auch Sonntag für Sonntag treffen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du uns neu ermutigst, im Glauben, in der Hoffnung, im gemeinsamen Ziel, auch in der achtsamen Fürsorge füreinander. Gib uns bitte immer wieder diese Weisheit, hinzuschauen, wo ich etwas für mich brauche und wo wir etwas für die Gemeinschaft brauchen. Gib, dass wir in diesem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz immer wieder liebevoll miteinander umgehen und in deiner Wahrheit. Für all das brauchen wir deinen Segen. Danke, dass du uns hörst und dass wir zu dir kommen dürfen. Amen.